Goethe was hier, also tatsächlich hier. Wir senden aus dem Palazzo Sessa in Neapels Stadtteil Chiaia, nicht weit entfernt vom Meer, so 10 Fußminuten. Und hier auf dieser Terrasse stand vor über den Daumen 230 Jahren der Italien-sehnsüchtige Goethe. Also in dem Land, in dem die Zitronen blühen, weit, weit weg vom engen Weimar. Insofern absolut folgerichtig, dass das Goethe-Institut hier im zweiten Stockwerk dieses prächtigen Gebäudes seine Räumlichkeiten hat. Und ich finde es jetzt persönlich ein bisschen komisch, wenn ich jetzt die Leiterin des Institutes auf ihrer eigenen Terrasse begrüße, aber sei es drum, buongiorno Maria Carmen Morese.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Bitte klären Sie uns auf, was hatte der Geheimrat hier in diesem Hause zu tun? Was war sein Begehr?
Ja, erstmal muss man natürlich, jetzt fahren wir zusammen mit der Zeitmaschine,
ja.
240 Jahre zurück. Und es gab kein Internet, es gab auch keinen Strom, das wissen wir. Und die Menschen damals wollten sehen, was sie, wovon sie gelesen haben. Und wir wissen, dass der Vater von Goethe schon Italien bereist hat. Und es gibt auch ein Tagebuch von ihm. Und Goethe hatte natürlich das alles erfahren. Und da gab es auch so irgendwelche Souvenirs und Steine hatte der Vater von Goethe mitgenommen. Und in seiner Reise, wir wissen, dass er in einer Nacht- und Nebelaktion von Weimar in Richtung Italien aufgebrochen ist und dann 1787 kam er nach Neapel und er war ein auch Forscher der Natur und er wollte in erster Linie die Bucht von Neapel sehen, vor allem den Vesuv. Mhm. Dreimal insgesamt ist er auf der Spitze des Feuerbergs gewesen. Das war damals nicht wie jetzt. So, der Vulkan, wissen wir, steht still seit 1943. Damals war wirklich Feuer und vor allem der Rauch. Und Goethe musste zweimal versuchen. Beim dritten Mal konnte er endlich den Krater sehen. Und jetzt komme ich dann zur Antwort. Und hier im Palazzo Sessa wohnte William Hamilton, der britische Gesandte, der auch ein Vulkanologe und Antiquitätenforscher war und Antiquitätensammler. Und Goethe wollte ihn besuchen und das war eigentlich eine Etappe der berühmten Grand Tour damals, also die Grand Touristen, die nicht nur aus Deutschland, aus England, aus Frankreich waren hier zu Besuch bei Lord Hamilton, auch um diese, heute würde man sagen, Tanzperformance, also damals die Attitüden der Lady Hamilton sich anzuschauen.
Eine weltberühmte Schönheit in der damaligen Zeit, die auch Goethe beeindruckt haben soll. Und über Neapel hat er geschrieben, entweder warst du sonst toll oder du bist es jetzt. Das klingt ja schon so, als hätte Neapel den mächtig durcheinander gebracht, oder?
Ja, sicherlich. Es wird auch so gesagt, dass er sich hier in Neapel so verliebt hat was bedeutet diese die Faszination der kleinen Liebe, also eine Affäre. Und das stimmt, er war sehr fasziniert von Neapel, das merkt man von seinen Zeilen.
Und würden Sie sagen, diese Verwirrtheit ist typisch deutsch gewesen oder wären Sie als Neapolitanerin auch toll hier in dieser Stadt, die ja sehr eng ist, sehr voll ist, auch manchmal sehr laut ist?
Also dieser Begriff, der Wahnsinn, der Tollheit wird nochmal, glaube ich, in anderen Interviews, wenn sicherlich auch andere Interviewpartner das sagen. Man muss sie aber, jetzt wenn wir von Goethe sprechen, muss man sich das vorstellen, die hatten keine Bilder, so wie wir heute. Heute haben durch das Internet und YouTube haben wir Bilder immer. Das ist das Mittel des Wissens, wie was heißt Wissen sammeln. Und dann damals, um Wissen zu sammeln, musste man bereisen, um sich das mit eigenen Augen anzuschauen. Ich habe mir einfach so als Spaß den Spaß gemacht, diesen Neapel-Teil genau zu lesen und alle Verben des Sehens zu unterstreichen. Und das werden Sie sehen, sind sehr viele. Es geht immer darum, das habe ich gesehen, das habe ich erkannt. Und das natürlich sagt das Goethe sehr faszinierend und also unwiederbringlich.
Jetzt haben Sie den Vesuv angesprochen. Ich glaube, der ist nur 9 Kilometer entfernt. Und auf der anderen Seite des Golfs von Neapel liegen die Phlegräischen Felder. Auch unter denen schlummert ein Vulkan. Wir sind sozusagen eingerahmt von Magma unter unterirdisch. Ist das Kitsch, wenn jetzt manche Reiseführer schreiben, dass dieses Brodeln auch in der Stadt zu spüren ist? Oder würden Sie sagen, nee, das entspricht durchaus den Tatsachen. Hier ist was anderes in der Luft.
Ja, yes, natürlich. Also man spürt einfach diese Elektrizität sozusagen, dieses Fieberhafte. Und das kommt sicher, es sind auch magnetische Felder, die unter der Erde sind und halt natürlich sich in die, auch im Charakter der Menschen sich widerspiegeln.
Inwiefern?
Und, wie zum Beispiel, also ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Also man ist in Neapel und man merkt, dass die Menschen sehr lebendig sind und sehr vital, also diese Vitalität Neapel. Und wenn man aber ein bisschen in Richtung Pompeji fährt, also sind 25 Kilometer, man fährt noch ein bisschen weiter in Richtung Amalfitana. Und klar sind die Menschen, sprechen Italienisch mit neapolitanischem Akzent, aber schon merkt man, die sind entspannter. Warum?
Jetzt bin ich
weil das schon die Küste ist, hat eine andere geologische Konformation. Es ist einfach schon eine geologische Ausstattung, ist ganz anders da.
Das können Sie natürlich mit Fug und Recht beobachten, denn ich weiß, Sie kommen aus Pompeji. Ja. Also das ist eigentlich Ihre Herkunft. Dann haben Sie aber auch lange in Berlin gelebt. Jetzt sind Sie wiederum schon seit 14 Jahren als Institutsleiterin in Neapel. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt mal die Region hier, Neapel-Kampanien, vergleichen mit der, die Sie auch gut kennen, Berlin und Brandenburg? Wo sehen Sie da Gemeinsamkeiten und wo sehen Sie große Unterschiede?
Ja, also zunächst, also ich möchte diese kurze Gelegenheit nutzen, um zu sagen, also alle Berliner und Potsdamer, Brandenburger einfach Hallo zu sagen und nochmal zur Sprache bringen, wie sehr ich Berlin und den Brandenburg, diese Region geliebt habe und immer noch liebe. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Die Schönheit der Landschaften zum Beispiel, also das kann man durchaus vergleichen. Hier in Neapel hat man das Meer, aber rund um Potsdam ist auch so viel Wasser. Die Havel, diese kleine Buchten, das habe ich wirklich geliebt. Und auch so eine Ähnlichkeit ist auch diese Poesie am Abend, wenn beim Sonnenuntergang, wenn einfach das Licht so weicher wird. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt in Potsdam. Und Potsdam war für mich immer so ein Stück Italien. Immer bin ich von Berlin rausgefahren und möchte ich einfach den Potsdamer sagen, wie gut sie es haben, so eine schöne Stadt.
Ist angekommen, glaube ich. Maria Carmen Morese ist ein Babelfisch. Sie holt die deutsche Kultur und Sprache nach Neapel und, wir haben es gerade gehört, übersetzt auch andersrum für uns die Stadt und ihre Besonderheiten ins Deutsche. Besten Dank bis hier, wir sprechen gleich weiter. Lia Porcelain, Love is not an Empire. Maria Carmen Morese leitet das Goethe-Institut in Neapel. Gerade haben wir schon über den Namensgeber auch ihres Hauses gesprochen, über Goethe, der vor mehr als 230 Jahren dieser Stadt verfallen ist. Frau Morese, jetzt wollen wir über das Neapel der Gegenwart sprechen und über eine Autorin, die Neapel in unserer Zeit populär gemacht hat wie keine zweite, auch bei den deutschen Leserinnen und Lesern. Natürlich Elena Ferrante, die Autorin von Meine geniale Freundin und den folgenden Bänden. Die schildert dann zunächst mal das Nachkriegs-Neapel als eine Stadt der krassen, schroffen Gegensätze, also ganz bittere Armut im Stadtteil der beiden Mädchen, um die es da geht. Und dann aber auch die Eleganz von Stadtteilen wie Chiaia, aus dem wir heute senden dürfen, wo auch Ihr Institut beheimatet ist. Mir kommt es jetzt vor, als wäre das heute auch noch so. Also hier ist ein teures Designergeschäft und ich gehe um drei Ecken rum und sehe dunkle Wohnungen in engen Gassen. Täusche ich mich oder gibt es diese Gegensätze auch heute noch?
Neapel ist die Stadt der Gegensätze. Und schon alleine, also was ist das Symbol für Neapel? Das ist die Sirene. Das ist so ein Halbwesen, also oben ist eine schöne Frau. Und das ist so auch mit der Stadt, einfach so die leuchtenden Gärten, die wunderbaren Panorama. Und unten ist einfach der Fisch und ist so dunkel und es ist im Wasser, man weiß nicht, ist unheimlich, ist so ein Symbol des Abgründigen auch. Und Neapel war schon vor 3000 Jahren vielleicht, also vor 2500 Jahren so eine Stadt der Gegensätze. Und wird es auch in der Zukunft sein, als wenn wir nicht mehr hier sind.
Sorgt Elena Ferrante tatsächlich, glaube ich, auch nochmal zusätzlich für einen Touristenboom. Ich habe gelesen, es gibt Reisen auf den Spuren durch die Rione, durch die Viertel, die sie schildert. Wir haben gerade über uns ein Flugzeug gehört. Tatsächlich steigen die Touristenzahlen. Sehen Sie das, nehmen Sie das wahr als eine positive Entwicklung oder denken Sie da eher so an die negativen Begleiterscheinungen, die dann auch im Schlepptau hängen? Mehr Touristen zum Beispiel. Beispiel bedeuten auch steigende Mietpreise.
Ja, das stimmt, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache für Neapel. Also das halt, dass die einfach mehr Menschen auf Neapel neugierig sind und nach Neapel kommen, entstehen Arbeitsplätze. Und das ist natürlich die Aufgabe der Politik, des Staates, einfach das zu regeln, wie zum Beispiel einfach, wie auch in Berlin das jetzt passiert, also dass man eine Mietpreisbremse dann einführt und solche Sachen. Aber positiv ist das, weil die Stadt sich enorm entwickelt hat im Positiven.
Jetzt müssen wir auch noch über Ihre Arbeit reden. Sie bieten hier im Haus Deutschkurse an, die nächsten starten dann im Herbst. Wer kommt denn zu Ihnen und nutzt dieses Angebot?
Also meistens sind viele Studenten, Doktoranden, die entweder Deutsch studieren oder Deutsch für ihre Arbeit brauchen. Und sei es zum Beispiel im Tourismusbereich oder weil sie Arzt sind, Hebamme, um spielen mit dem Gedanken, nach Deutschland zu gehen, um dort eine Weile zu arbeiten und vielleicht später wieder zurückzukommen. Aber das ist so. Es gibt aber auch welche, die so die Großeltern von deutsch-italienischen Kindern, weil die Kinder schon nach Berlin oder nach Deutschland gegangen sind und haben geheiratet und haben Kinder, und natürlich möchten die Großeltern auch mit ihren Kindern, mit ihren Enkelkindern Deutsch reden.
Maria Carmen Morese leitet das Goethe-Institut hier in Neapel und sie kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Besten Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, um diese Radiobrücke zu bauen zwischen Neapel und Berlin-Brandenburg. Und genau dahin geben wir jetzt ab.